Stammtisch.
Der Podcast vom RefLab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen
und sie auch mal ändern darf.
RefLab.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Stammtisch. Mein Name ist Felix Reich, ich bin Redaktionsleiter bei der Zeitung Reformiert und bei mir zu Gast ist Sabine Scheuter. Hallo Sabine.
Hallo Felix.
Wir wollen heute reden über die Studie zu sexueller Gewalt in Kirche und Diakonie, die die evangelische Kirche in Deutschland herausgegeben hat. Und eben da bist du, Sabine, als Expertin da. Du bist in der Zürcher Landeskirche verantwortlich für Personalentwicklung und Diversity. Das ist das erste Mal einfach eine Berufsbezeichnung oder eine Tätigkeit. Was machst du genau und für was bist du verantwortlich?
Ja, also ursprünglich bin ich auch Theologin, habe auch mal in einem Pfarramt gearbeitet und bin schon seit vielen Jahren bei der gesamtkirchlichen Dienst. Früher habe ich die Fachstelle Frauenarbeit und dann Frauen und Männer mitgeleitet und jetzt in dem 15. bin ich Personalentwicklung und Diversity, also ich konnte das Gleichstellungsthema mitnehmen von der alten Funktion. Ich bin aber auch für ganz gewöhnliche Aufgaben in der Personalführung Pfarrschaft auch beauftragt, also Stipendien helfen, unterstützen, ich habe eine Weile lang Weiterbildungsurlaub begleitet. Gleichstellung ist immer noch ein Thema oder immer, wenn es um Gender-Themen geht, bei der gesamtkirchlichen Dienst, werde ich beizogen, auch geschlechtergerechte Sprache und so Themen sind bei mir verortet. Und seit vielen Jahren jetzt aber auch das Thema Grenzverletzungen. Also ich bin schon in der alten Funktion, damals bin ich Vertrauensperson gewesen. Das bin ich weiterhin und bin jetzt aber seit einigen Jahren auch beauftragt worden, das Schutzkonzept Grenzverletzungen für die Zürcher Landeskirche zu erarbeiten und jetzt helfen, zu implementieren und zu schulen und auch die Anwendung, Umsetzung jetzt konkret in den Gemeinden zu unterstützen.
Kannst du das jetzt auch so gerade zweimal den Begriff Grenzverletzung gefallen? Was ist eine Grenzverletzung?
Genau, wir haben den Begriff gewählt, weil er ja, doch recht gut verständlich ist. Man könnte auch sagen Integritätsverletzung. Und zwar im umfassenden Sinn. Also wir verstehen da Verletzungen von der physischen, psychischen, sexuellen und spirituellen Integrität. Und es gibt ganz verschiedene Arten von Grenzverletzungen. Es geht um respektvolle Sprache, also dass man nicht auch durch Wort oder Sprüche andere Menschen verletzt. Es geht um einen sorgfältigen Umgang mit Nähe und Distanz, vor allem auch wenn es um Berührungen geht. Ja, es geht um auch einen sorgfältigen Umgang mit Bildern auf Social Media. Also es ist wirklich recht umfassend verstanden. Und auch, wir haben ganz verschiedene Schweregrade im Blick. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Andere Organisationen nennen nur das, was wir unter leichten Grenzverletzungen verstehen, nennen sie Grenzverletzungen. Und dann bei den schwereren Fällen reden sie dann vielleicht von sexuellen Übergriffen oder sexueller Ausbeutung. Und bei uns ist das der Oberbegriff. Und ja, es können wirklich auch ganz verschiedene Schweregrade darunter gefasst sein.
Und jetzt in dem Thema besteht deine Aufgabe einerseits in Schulung, also Prävention, und andererseits eben auch als Vertrauensperson, wo sich Leute melden können, wo sie etwas erfahren oder beobachtet haben.
Genau. Also da muss man vielleicht noch ein bisschen genauer unterscheiden. Und das ist etwas, was wir auch jetzt noch ein bisschen verbessern müssen, muss ich vielleicht gerade sagen. Also wie gesagt, ich bin schon lange Vertrauensperson. Das ist eigentlich die Stelle, wo Betroffene sich herwenden können. Da haben wir immer mehrere Vertrauenspersonen gehabt, also haben es auch jetzt. Wir haben zwei interne, eine Frau und einen Mann. Das ist uns auch wichtig, dass auch ein Mann zur Verfügung steht. Und wir haben auch externe, die zwar von uns beauftragt sind, also beziehungsweise dann auch gezahlt werden, aber unabhängig sind. Ich bin jetzt, seit wir das Schutzkonzept am Implementieren sind, bin ich eigentlich mehr in der Funktion auch als Ansprechperson für Behörden oder für Leute, die Beobachtungen machen, um ihnen helfen, ja, eine Situation einschätzen oder auch helfen, wie sie am besten sollen vorgehen sollen. Wo ist allenfalls auch eine externe Meldung nötig? Also, und das ist etwas, was auch gerade in dieser EKD-Studie angemahnt wird, dass man diese Funktionen noch besser muss unterscheiden oder beziehungsweise auch personell trennen. Da sind wir jetzt im Moment auch dran. Ich werde die Funktion Vertrauensperson abgeben. Da sind wir jetzt gerade dran, auch neue Leute aufzubauen. Und wird weiterhin Ansprechperson bleiben, um so erste Einschätzung helfen machen, also so Fallberatung.
Mhm. Ja, du hast die EKD-Studie schon erwähnt. Die ist viel diskutiert worden. Ich werde auch den Artikel darüber verlinken in den Shownotes. Aber kannst du vielleicht zusammenfassen, das ist ja eine Studie, wo jetzt von der Datenlage her, von den Zahlen her, nicht wahnsinnig viel aussagt, weil es zum Teil schwierig war, an diese Zahlen überhaupt anzukommen, weil zum Teil Landeskirchen, also deutsche Landeskirchen, das Zahlenmaterial, sie sagen, gern geliefert hätten, aber nicht haben können oder zu spät dran gewesen sind. Also die Zahlen sind für mich nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende scheint eher, oder das Neue scheint eher, dass die Studie zusammen mit Betroffenen entstanden ist. Also es ist eine qualitative Studie auch, nicht einfach eine quantitative, die irgendwie Akten durchforstet. Was ist für dich so das Spezielle an dieser Studie und vielleicht das Aussagekräftige? Was man vielleicht noch muss vorausschicken, das ist eine Studie, die über 50, 60 Jahre hinweg geht und natürlich vielleicht im Unterschied zu jetzt der Schweiz Diakonie mit untersucht hat. Diakonie ist ein sehr grosser Arbeitgeber in Deutschland, wo auch viele Kindertagesstätten, Schulheim etc. führt. Und darum sind auch viele sind die Betroffenen sehr jung gewesen zum Tatzeitpunkt. Also es ist vielleicht so eine Differenz, es geht eben in Kirche und Diakonie. Aber was sind so für dich so die entscheidenden Erkenntnisse, die du dir den Studienbericht angeschaut hast?
Ja, es sind eigentlich so wie zwei Themen, wo für mich wirklich nochmal ein Erkenntnisgewinn war. Also, dass es auch bei uns Fälle gibt und von den Fallzahlen her und so, das hat jetzt mich nicht sehr erstaunt, aber vielleicht doch ein bisschen das Ausmass oder eben, dass sie gewisse Mythen entlarvt hat, wo wir ja noch gern gesagt haben, ja, in der katholischen Kirche gibt es allerlei Probleme, die wir nicht haben und darum stehen wir wahrscheinlich ein bisschen besser da, weil wir kein Zölibat haben, weil wir einen anderen Umgang mit Sexualität haben. Und die Studie hat gezeigt, dass das jetzt nicht so ist. Also gut, wir haben die Themen nicht, aber wir haben dafür andere. Also auch ein System von einer evangelischen Kirche kann eben ausgenutzt werden, von Tätern zum Grenzverletzungen begehen. Also das ist so das eine, so ein bisschen Ernüchterung in dem Sinn. Und das andere, was mich schon auch recht erschüttert hat, ist schon das ganze Thema, das durch die Betroffenen aufgezeigt worden ist. Die sind ja wirklich auf verschiedenen Ebenen verletzt worden. Also das erste Mal viele eben schon in jungem Alter, also Durchschnittsalter, glaube ich, 11. Haben sie da zum Teil schwere Grenzverletzungen, also sexuelle Gewalt erlebt. Und dann aber nochmal in dem Moment, wo sie das haben wollen, irgendwo zur Sprache bringen in der Kirche, melden, ist es vielfach so gewesen, dass sie nicht wirklich gehört worden sind oder dass dann die Verfahren schleppend gegangen sind oder unglaubwürdig gemacht worden sind. Also da ist wie nochmal eine Verletzung passiert und in dem Ausmaß, das hat mich schon sehr nachdenklich gemacht.
Also das eine sind quasi die Daten selber oder das Datenumfeld und das andere ist die Aufarbeitung. Mhm. Wenn wir im ersten wollen bleiben, du hast gesagt, eben die Ernüchterung, dass es offensichtlich auch ohne strenge Hierarchie und interne Kirchengerichtsbarkeit und Zölibat Faktoren gibt, wo sich Täter, wo Täter können Schwachstellen ausnutzen. Was wären denn so Faktoren für dich, wo das Gefühl hast, da müssen wir als reformierte Kirche besonders anschauen, vielleicht im Unterschied, eben, also Das Problem gibt's ja quasi überall, in Schulen, in Sportvereinen. Aber was wäre jetzt spezifisch als Kirche, wo man müsste anschauen?
Ja, das ist allweg schon spezifisch, dass bei uns so eine gewisse Autorität von Personen, die bei uns arbeiten, also jetzt in der Studie ist ja auch, wie betont, es sind sehr viele Pfarrer. Ich tue jetzt da nicht immer gendern, weil es wirklich sehr gross mehrheitlich Männer sind, die da aufgezählt sind. Ja, also dass die doch durch ihre ja, religiöse Autorität irgendwie weniger hinterfragt werden bei ihrem Handeln, dass sie es schaffen, Menschen einzulullen, also sowohl einige, wo sie eben dann Übergriff begehen, als auch andere, die vielleicht die Aufgabe sollten haben, da genauer herzuschauen oder das ja, aufzuarbeiten. Also das ist sicher etwas, wo bei uns auch noch ein bisschen Thema sein könnte. Nicht nur Pfarrer, ich denke, es gibt auch sonst charismatische Persönlichkeiten bei uns, wo, ja, wo man wahrscheinlich muss besonders gut anschauen, weil die so eine Wirkung haben können, dass man das nicht vermutet, dass sie so etwas begehen.
Mhm. Und was heisst das besonders genau anschauen? Also was kann man da machen? Weil jemand einfach verdächtigen geht ja nicht.
Genau, das tun wir auch überhaupt nicht empfehlen. Also da gibt es ja verschiedene Massnahmen und da kann ich schon auch sagen, also es hat auch in der EKD-Studie hat es verschiedene Punkte, die ich dann gesehen habe, wo ich finde, mal, da sind wir eigentlich noch gut unterwegs. Also da haben wir einiges schon jetzt in den letzten Jahren implementiert. Ja.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel eben, dass wir einen Verhaltenskodex haben, dass wir da einen Haufen Regeln zusammengestellt haben. Das sind zum Teil auch Sachen, die schon vom Gesetz her schon festgeschrieben sind, aber wo wir da mit dem auch den Leuten nochmal in Erinnerung rufen. Das sind auch kirchliche Gesetzgebungen und es sind ein Haufen Regeln auch im Alltag. Also zum Beispiel, dass man eben nicht soll allein mit Kindern und Jugendlichen sich in einem Raum aufhalten oder wenn man das dann doch muss machen, dann soll man das anmelden, dass das auch transparent ist. Solche Sachen.
Und so Regeln helfen, so quasi nicht eben den berühmten Spielraum wegzunehmen, oder? Dass es einfach Regeln gilt und an die gibt es und an die haltet man sich
genau.
Und fertig.
Also das soll eine Orientierung geben und das soll auch ja, eine gewisse Sicherheit geben für die Settings, wo Begegnungen, Gespräche und so weiter stattfinden. Was wir ja nach wie vor wollen, also wir wollen ja nicht irgendwie die Nähe ja, verbieten, so, das ist etwas, wo die Kirche damit arbeitet, aber wir wollen sie so gestalten, dass möglichst nicht grosses Risiko ist für die, die ja, bei uns ein- und ausgehen. Also es ist eine Art für die Mitarbeitenden selber, die Regeln einhalten müssen, das ist schon mal eine Schwelle. Und es ist auch eine Hilfe quasi für Beobachtungen, also dass Mitarbeitende, die jetzt sehen, dass jemand von den anderen Mitarbeitenden das nicht einhalten, die können oder sollen auch den Kollegen, Kollegin darauf ansprechen. Und das wollen wir auch wirklich im Alltag als ganz normal einführen, so dass man kann eben darüber reden kann, dass das auch nicht etwas ist, wo man sich muss hüten muss, da der andere schon ganz verdächtig oder so, sondern einfach, ja, wir haben doch unsere Regeln, gell, das ist so nicht in Ordnung. Oder, ja.
Und sind denn das Empfehlungen oder sind das Regeln?
Es gibt ganz Verschiedenes. Also es gibt da drin sicher Regeln, wo ganz klar ist, also dass man jetzt nicht mit Minderjährigen irgendeine sexuelle Beziehung eingehen soll,
das ist klar.
Es sind aber eben auch Empfehlungen vom Setting her, dass man nicht allein sein mit ihnen. Das ist jetzt nicht etwas, wo irgendwie im Strafrecht oder so schon, also man kann ja auch nicht.
Nein, man könnte ja als Organisation sagen, bei uns ist das einfach so.
Genau, bei uns ist das so. Also das heisst, es ist, also der Verhaltenskodex ist vom Kirchenrat verabschiedet worden, das gilt. Wir haben nicht eine Unterschriftenregelung, uns nicht so entschieden, wie es zum Teil in anderen Kirchen ist, aber der Kirchenrat kann sagen, dass das ist in Kraft gesetzt, also das gilt. Und da muss man sich daran halten. Es hat bei einzelnen ja, bei einzelnen Themen hat es dann schon einen Spielraum, weil man kann ja auch nicht jede Situation bis ins Detail regeln. Oder es muss schon möglich sein, dass man, dass es zwar nicht zu den Aufgaben vom Pfarrer gehört, ein Kind allein mit dem Auto zu transportieren, aber es kann einmal eine Situation geben, wo es nötig ist, und dann soll man aber die Eltern informieren oder man soll es dem Team jemand sagen, dass es einfach transparent ist. Also wir, bei solchen Regeln haben wir eine Art wie auch Empfehlungen für den Umgang mit Ausnahmen. Aber so, dass es eben sichtbar bleibt und möglichst nicht soll missbraucht werden. Und eben, dass es auch eine Hilfe ist, dass man das wie gegenseitig kann gut beobachten. So. Und das, wenn jetzt bei einer Person mehrere so Beobachtungen gemacht werden von verschiedenen Personen, dann sagen wir ja auch, eben, zuerst einmal ansprechen und vielleicht ist dann gut nachher. Und wenn es aber sich wiederholt, das Gefühl hat, das nützt nichts, dann sollen die das den zuständigen Personen in der Kirchenpflege melden. Und wenn dort mehrere Meldungen reingehen, dann ist das ein Anlass, um da genauer herzuschauen. Also das ist dann auch wieder quasi eine Schwelle, dass das dann von dieser Person angesprochen wird, allenfalls ein Personalgespräch gibt. Und das alles soll quasi auch verhindern, dass es zu noch schwereren Grenzverletzungen kommt. Dass das in einem frühen Stadium, am besten schon im Alltag oder sonst allenfalls auf personalrechtlicher Basis kann geklärt und verhindert werden.
Und das, was du jetzt erzählt hast, für das braucht es gar niemand Betroffenes, der sich irgendwie meldet, sondern man beobachtet einfach, meine Kollegin, mein Kollege halten sich nicht an die Grundregeln, wo in dem Kodex stehen. Das langt eigentlich. Da muss ich gar nicht irgendwie jemanden finden, wo seine Grenzen verletzt sieht oder so.
Genau, das ist ganz wichtig. Also das ist ja etwas, was in der EKD-Studie auch angemahnt wird. Also bei vielen Fällen ist erst reagiert worden, wo dann die Betroffenen sich gewehrt haben. Und das ist ja für Kinder gar nicht möglich. Oder beziehungsweise es kommt sehr häufig vor, dass Kinder oder Jugendliche das gar nicht richtig einschätzen können. Also die merken gar nicht, ist das, was da passiert, jetzt etwas, was eigentlich gar nicht korrekt ist. Also auf das darf man ja nicht abstützen, sondern da ist wirklich die Institution und Personen, die bei uns arbeiten, verantwortlich vorzugehen und so etwas zu melden. Genau.
Und was du jetzt beschrieben hast, wenn wir jetzt eben bei dieser, nach dem Verhaltenskodex bleiben, das passiert alles in der Gemeinde draussen. Also das kommt gar nicht bis zu dir quasi.
Genau. Also es ist uns auch wichtig zu sagen, also jetzt einmal im Alltag kommen so Sachen auch häufig vor. Und das ist nicht immer gerade schon ein Fall und muss auch nicht gerade schon eine Meldung geben. Sondern im besten Fall kann es wirklich mit Ansprechen geklärt werden und ist dann auch wieder gut. Also das wollen wir auch nicht, dass es da dann eben schon eine Meldung gibt, weil das würde dann die Schwelle erhöhen, dass man es anspricht. Weil dann hat man Angst, ja, das findet schon einen Niederschlag. Man hat ja immer ein bisschen Angst, es könnte dem Kollegen auch schaden oder ja quasi schon karrieregefährdend sein, wenn man irgend so etwas anspricht. Nein, wir möchten, dass im Alltag wirklich die Kultur der Besprechbarkeit gilt. Und das ist dann nicht gerade eine Meldung und es muss auch nicht gerade schon einen schriftlichen Niederschlag finden. Das ist erst so ein bisschen bei der zweiten Stufe. Also wir unterscheiden so drei verschiedene Stufen und im Alltag eben. Da gibt's Fehler, da kann man auch nicht von Nulltoleranz reden, weil das geht wirklich auch um unabsichtliche Sachen, wo man im besten Fall im Gespräch klären kann. Und erst in der zweiten Stufe, wenn es eben sich wiederholt oder natürlich schon, wenn es schwerere Vorfälle sind, dann muss es eine Meldung geben, eine Verschriftlichung. Aber auch dann kann es noch Massnahmen geben, die durchaus können auch unterstützend sein. Also es gibt ja auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die da eine Schwäche haben und das wie auch merken, und man kann vielleicht auch mit einem Coaching oder einer Supervision sie begleiten. Aber man muss natürlich schon ein bisschen ernster vorgehen und sagen, es darf sich dann aber doch nicht wiederholen und sonst müssen wir noch weitere Konsequenzen ziehen, die dann könnte bis zu einer Kündigung allenfalls gehen.
Wie sind denn deine Erfahrungen bis jetzt mit dem Verhaltenskodex? Also sowohl in Schulungen wie auch Rückmeldungen aus der Gemeinde?
Also so, wo das allererste Mal der Verhaltenskodex sichtbar wurde, ist, da haben wir so gemerkt, ja, wir haben sehr verschiedene Rückmeldungen gehabt. Es hat Einzelne gehabt, die schon gefunden haben, ah, endlich, und jetzt kann ich mich orientieren und weiss auch, was gilt und für Lager hilfreich und so. Also häufig sehe ich, die da schon viel Erfahrung gehabt haben in diesem Bereich, sind eigentlich froh gewesen darum. Aber es hat auch Stimmen gegeben, die gefunden haben, ah, jetzt wird so viel geregelt und jetzt darf man das nicht mehr und das geht doch nicht und wir müssen doch weiter können Seelsorge machen, eben auch allein und so weiter. Hat es viel Vorbehalt gegeben. Aber ich denke, jetzt mit den Schulungen können wir da auch sehr viel erklären. Und auch ein bisschen Angst nehmen. Also eben, dass wir versuchen, vor allem in der Alltagskultur wirksam zu sein. Also, dass auch sie, also, es hat auch gewisse Tendenz gegeben, dass man jetzt so sensibilisiert ist und dann auch überreagiert hat bei gewissen Vorfällen. Weil man es dann ganz genau hat wollen nehmen und dann, ja. Und das ist
was heisst das? Kannst du das irgendwie konkretisieren? Was wäre jetzt eine Überreaktion?
Ja, also wenn jetzt eine Katechetin vielleicht ein Kind mal am Arm packt und es kann sein, dass dann ein älterer Teil reagiert und dann die Kinderpflege sich gerade Gedanken macht, müssen wir jetzt da alle Mitarbeitenden und müssen wir auch alle Eltern informieren und müssen wir vielleicht sogar schon damit rechnen, dass da Medienanfragen kommen, weil da ist jetzt ein Fall bei uns oder so. Dann versuchen wir mal ein bisschen, tun wir uns das miteinander anschauen, wie gehen wir vor. Es ist sicher so, dass man muss intervenieren. Also ich will es auch überhaupt nicht verharmlosen. Aber vielleicht kann man auch mit dieser Katechetin das anschauen und eben fragen, ja, wie ist die Situation gewesen und was braucht sie vielleicht? Weil das soll nicht passieren, das ist schon klar. Aber aber so gerade Angst haben, dass dann gerade Medien kommen, auf die Kirchengemeinde los oder so. Das sind
und das so wäre jetzt eben deine Aufgabe, die du gesagt hast, das wäre jetzt quasi Fallberatung. In so einem Fall auch die Kirchenpflege unterstützen. Wie geht man da vor?
Genau. Und da möchte ich auch noch betonen, das ist so eine Erstberatung eigentlich. Also es gibt ja einige Arten von Fällen, wo ich glaube, so langsam auch Erfahrung habe, wo ich gut kann, Orientierung geben kann, was ich auch ungefähr kann einschätzen. Wenn es aber anspruchsvoller wird, dann tue ich wiederum auch Fachleute beiziehen. Also da sind wir jetzt auch dran, einen ExpertInnen-Pool aufzubauen für verschiedenste Fragestellungen. Also zum Beispiel auch, wenn es Vorfälle gibt unter Kindern und Jugendlichen. Sie ist schon Frage auftaucht, ob man da allenfalls muss eine CESP-Meldung machen oder so. Also wie geht man jetzt mit diesen Kindern um? Was haben wir da für eine Verantwortung? Eben so Meldepflichtenfragen. Da haben wir jetzt zum Beispiel eine Fachperson, die sich in diesem Bereich sehr gut auskennt. Und wir haben jetzt auch externe Juristin, also das ist uns wichtig. Also wir haben natürlich auch unseren Rechtsdienst, der auch sehr hilfreich ist in vielen Fragen. Aber jetzt gerade auch, weil ja die Öffentlichkeit schon darauf schaut, und das ist auch sinnvoll, dass man nicht alles intern behandelt, tun wir dann auch eine externe Juristin beiziehen. Und auch, weil sie das Fachwissen hat. Also weil sie einfach von dem Opfervertretungsbereich herkommt im juristischen Sinn und weil sie jetzt sich spezialisiert hat auf die sogenannte Vorgehensberatung. Und die kann mich unterstützen bei der Einschätzung oder wir können sie auch vermitteln an Behörden, die Sachen einschätzen müssen, vor allem dann, wenn möglicherweise strafrechtlich relevante Vorkommnisse im Spiel sind.
Du hast vorher gesagt, so, es ist eben nicht jedes Vorkommnis ist gerade ein Fall. Mhm. Was ist denn ein Fall? Also wann wird ein Fall ein Fall?
Ich weiss auch nicht, ob das ganz ein geschützter Begriff ist, aber wahrscheinlich sagt man schon Fall, wenn wirklich ein personalrechtliches Verfahren muss geführt werden. Also das sind ja dann schon auch interne Massnahmen möglich, wo man vielleicht einen Verweis muss machen oder vielleicht auch eine Abklärung, was zwar auch nicht strafrechtlich relevant ist, aber wo durch die Verantwortung von der Arbeitgeberin ist, dass man da etwas unternimmt. Und sicher, wenn es dann ein Strafverfahren gibt, wenn ja externe Behörden, Polizei oder Staatsanwaltschaft involviert sind, ich denke, dann reden wir schon auch von einem Fall.
Wir sind vorher, eben, als wir auf die DKD-Studie geschaut haben, einerseits eben bei den Fällen gewesen, und der andere Teil ist die Aufarbeitung. Eben, das ist tatsächlich so, dass dort die Berichte von den Betroffenen sehr betroffen machen. Also es ist ja wie so das Fazit von ihnen, dass sie erlebt haben, dass man die Institution hat wollen schützen und aufgrund von dem Bedürfnis sie eigentlich im Stich gelassen haben. Was ist so deine Wahrnehmung in dem Bereich und ja, vielleicht auch durchaus Learnings für die eigene Arbeit und für die jetzige Zeit?
Also als ich das gelesen habe, bin ich wirklich schon sehr in mich gegangen, aber auch quasi, ich habe mir durch überlegt, was habe ich schon für Anfragen gehabt und mir überlegt, habe ich echt richtig reagiert bei solchen Meldungen. Und ja, also ich muss sagen, ich kann mich jetzt nicht oder kaum an Fälle erinnern, wo ich mir vorstellen kann, dass mir das dermassen nicht ernst genommen hätten. Also jetzt, ich glaube, ja, Meldungen, die jetzt bei mir gekommen sind, also gut, ich muss auch sagen, ich kann auch müssen einiges lernen da, oder ich habe auch gemerkt, dass bei Betroffenen, die sich an mich gewendet haben, dass man da wirklich muss sehr aufmerksam sein, weil manchmal kommen sie und fragen etwas und wollen mal nur schauen, wie ich reagiere, und das kann ich wie gar nicht so richtig einordnen, aber sie wollen mal schauen, nehme ich sie ernst, und erst wenn das dann stimmt, dann erzählen sie auch noch etwas anderes. Und da habe ich zum Teil auch Fehler gemacht, weil ich so wie die ersten Anfragen vielleicht nicht so richtig eingeordnet habe. Da habe ich dazugelernt. Ich hoffe, ich kann das jetzt besser.
Also was? So wie ein Abtasten, ja, auf welcher Seite stehst du
genau,
eigentlich da?
Genau, ein bisschen die
also
Richtung,
bist du so ein Teil vom System oder?
Ja, genau. Ja.
Auf meiner Seite quasi.
Ja, genau. Ja, und da habe ich wahrscheinlich in gewissen Fällen so ein bisschen mit sachlichen Argumenten oder vielleicht ein bisschen beschwichtigend auch dann das, was eigentlich noch dahinter war, im ersten Moment ein bisschen erschwert, dass sie das erzählt hat. Sie ist dann aber wiedergekommen. Also es ist nicht gerade ein Vertrauensabbruch gewesen, aber ich habe so gemerkt, okay, da gibt es spezielles Vorgehen, wo man muss sehr gut herschauen. Und ich kann mich auch ein paar Fälle, also was ich vielleicht auch noch sagen muss, man muss ja noch unterscheiden, jetzt die EKD-Studie, die hat nur sich mit Fällen befasst, die bei Minderjährigen, also Kindern und Jugendlichen, begangen worden sind. Und ich habe jetzt auch die vor allem bei uns im Blick, weil es gibt nochmal andere, sexuelle Belästigung und so, bei Erwachsenen, dort ist es nochmal etwas anderes, dort ist es manchmal noch schwieriger zu reagieren. Aber wenn Kinder und Jugendliche betroffen sind, hoffe ich wirklich, haben wir das genug ernst genommen bei den Sachen, die wirklich jetzt bei mir vorbeigekommen sind. Ich kann mich auch, also sehr viel sind es auch nicht, aber einzelne Fälle erinnern, wo wir einen Weg gefunden haben, das zu hören, ich glaube auch zu anerkennen und auch, was ganz wichtig ist, im Umgang quasi mit dieser Schuldfrage, also diesen Betroffenen zu sagen, also euch hat damals überhaupt keine Schuld getroffen, auch wenn sie ja manchmal auch schlechtes Gewissen haben und ganz vieles bei sich suchen. Also das ist ganz wichtig, dass man kann sagen, das ist wirklich die Verantwortung von dem kirchlichen Mitarbeiter, dem Pfarrer oder was es war, und ist keine Schuld bei dir so oder bei ihnen.
Wie gross ist die Gefahr, also die DKD-Studie zeichnet das ja ein bisschen an, der Versuch, vorschnell wieder die Ordnung herzustellen oder sogar einen Frieden herzustellen im Sinne von Versöhnung. Also, dass man zwar anerkennt, also kurze Zeit, da ist etwas geschehen, da ist ein Unrecht geschehen, aber es ist wie eine Übersprungshandlung, wo man quasi sagt, ja, aber wir sind doch Kirche und jetzt muss wieder der Frieden hergestellt werden. Also ist das so eine Gefahr, wo da ist, wo real ist?
Das denke ich schon. Ja, also eben, ich habe jetzt von ein paar Fällen, die ich einfach kenne, weil ich mit ihnen zu tun kann, geredet. Aber ich will mit dem nicht sagen, das sind alle Fälle gewesen, die bei uns in der Kirche stattgefunden haben. Ich nehme an, es wird noch mehr geben. Es wird noch auch vielleicht einige, die man in Gemeinden behandelt hat, die wir zum Teil wohl gar nicht wissen davon geben. Und ich hoffe, dass sich da noch mehr wird zeigen und ja, dass wir vielleicht auch noch schauen können, haben wir da noch etwas zu wenig gemacht, braucht es da noch etwas. Und also gehört habe ich das schon viel, dass das eben eine Gefahr ist, so also mit dem schnellen Versöhnungswunsch oder so ein bisschen der Druck eben bei uns, ja, wir Christen und Christinnen, wir tun durcheinander vergehen und so einen Zorn oder fast so ein Rachegefühl, das ist unchristlich, das, ja, das wollen wir nicht haben. Da glaube ich schon, dass da so also theologische Sätze oder auch Symbole einen schwierigen Einfluss haben. Ich denke jetzt bei der Arbeit, die wir machen, werden wir schon auch auf das sensibilisiert. Und ich hoffe, dass wir das in diesem Fall genug berücksichtigt haben. Ja.
Bevor wir dann auf die Schweiz kommen, vielleicht noch ein Satz aus der EKD-Studie, wo man als Schweizerin, als Schweizer reformiert ein bisschen zusammenzucken muss. Nämlich, wenn es um Aufarbeitung geht, haben Betroffene den Föderalismus als Säule des Missbrauchs bezeichnet. Also viel föderalistischer als wir Reformierte in der Schweiz können ja fast nicht sein. Also haben dir da auch die Alarmglocke geschrillt, wo du das gelesen hast?
Also ja, ist es so, genau. Ich denke, das ist bei uns ja noch viel mehr der Fall. Und habe ich auch mir sofort können vorstellen, ja, was für Sachen da gemeint sind, ist natürlich. Also jetzt mit dem Schutzkonzept probieren wir ja ein bisschen dem zu entgegnen, also dass wir auch die verantwortlichen Personen in den Behörden auch versuchen zu schulen zu dem Thema. Aber bis jetzt ist es natürlich weitgehend so gewesen, dass auch, also es ist halt auch so, die Verantwortung, Personalverantwortung ist in der Kirchengemeinde, also jetzt in unserer Kirche. Und die haben auch die Aufgabe, die Abklärungen zu machen und die haben ja, die haben ja wie das Fachwissen nicht, die haben keine Schulungen gehabt und das wird überall sehr unterschiedlich gehandhabt. Also ist bis jetzt, also vor allem wenn man den langen Zeitraum überblickt, wie es die EKD-Studie ja behandelt, dann ist das ja wirklich wahrscheinlich in allen Gemeinden verschiedene Systeme, auch Umgang mit Dokumentation oder so. Und da hat es viele Sachen, die immer noch so ist und wo wir uns wirklich überlegen müssen, wie können wir das verbessern. Also es ist ja gerade auch ein Thema, dass wir jetzt, wenn es so eine Studie geben soll in der Schweiz, dann ist ja die Frage, woher haben die Kirchen dann eine Art die Daten? Und die Kirchen haben eben schon nicht die Daten von der Kirchengemeinden, weil das dort behandelt worden ist, in den Personalakten ist, allenfalls in den Protokollen. Und da vieles, sogar wenn es ein Strafverfahren gibt, wo einfach ein kirchlicher Angestellter von einer Gemeinde betrifft, müssen wir das nicht erfahren. Wenn die vielleicht sogar das ganz gut machen, eine Anzeige machen, es gibt eine Verurteilung, aber wenn es jetzt nicht in den Medien kommt, ist es nicht sicher, dass wir von dem hören. Und da ist ja eine Empfehlung wirklich, dass man da Meldeverfahren macht, dass man da auch eine gewisse Einheitlichkeit von der Erfassung von eben so einem schwereren Fall macht, wo man dann auch kann überprüfen kann, ist das gut gemacht worden und wo man dann verlässlichere Datenbasis hat. Das wäre sicher ein Ziel und da sind wir noch nicht sehr weit.
Du hast jetzt schon eine mögliche Schweizer Studie angesprochen. Rita Famos, Präsidentin von der evangelisch-reformierten Kirche Schweiz, hat das auch schon angeregt. Ist man jetzt so in der Position, dass man jetzt quasi muss eine Studie machen, weil jetzt haben schon die Schweizer Katholiken eine gemacht, machen die nächste, das war die erste Pilotstudie gewesen. Die deutsche evangelische Kirche hat eine gemacht, jetzt müssen wir quasi auch. Oder können wir uns wirklich neue Erkenntnisse erhoffen von so einer Studie?
Ich bin da ein bisschen ambivalent. Also einerseits denke ich schon, der Druck ist jetzt relativ hoch. Also ja, die Öffentlichkeit möchte schon auch wissen, ja, wie sieht es denn jetzt wirklich bei der Schweizer reformierten Kirche aus? Und es tut uns ja schon auch gut, wenn wir das selber noch besser würden wissen. Also einfach unsere Geschichte eben und kommen da vielleicht noch einige Fälle zum Vorschein, wo wir gar nicht wissen davon. Also das wäre schon wertvoll zu wissen und vor allem auch, ja, gibt es da auch noch etwas zu tun? Eine wertvolle Erkenntnis, also könnte schon auch sein, dass auch bei uns noch ein anderer Blick auf unsere Präventionsmassnahmen, auf unser Schutzkonzept geworfen wird von Betroffenen. Also das ist dort ja sehr ein wichtiger Erkenntnisgewinn. Und da muss ich sagen, da haben wir in der Schweiz wirklich eine rechte Leerstelle. Also ich glaube, in Deutschland ist auch durch die Anerkennungskommissionen ist doch jetzt seit einigen Jahren haben sich mehr Betroffene gezeigt und auch organisiert. Also das ist jetzt wirklich auch ein gewisses Gegenüber, wo auch ja in die Studie mit einbezogen wurde. Und ich glaube, das ist in der Schweiz auch noch nicht so weit. Oder ich will mich da sehr gern besser kundig machen. Ich weiss, es gibt betroffene Organisationen, die ich kenne, sind einfach mehr oder so ein bisschen die prominenten Exponentinnen von ihnen sind eher in der katholischen Kirche zu Hause gewesen oder haben sie dort Übergriffe erlebt. Und ich weiss gar nicht so recht, wo die sind, wo jetzt wir mit ihnen könnten zusammenarbeiten für so eine Studie oder einfach auch überhaupt, um unsere Massnahmen, die wir jetzt überlegen, auch mit ihnen könnten abstimmen oder ihre Erfahrungen mit einbeziehen. Also die müssen wir zuerst noch suchen oder ja, einladen, dass sie sich melden, wie auch immer, oder über die Organisationen. Genau. Also, ich denke, das wäre schon wertvoll. Es gibt auch Stimmen, die dagegen sprechen. Also ich denke, es muss wirklich noch diskutiert werden. Also ich habe auch kürzlich mit einer Fachperson geredet, die gefunden hat, du, eigentlich Studien haben wir eigentlich schon genug. Wir haben jetzt die katholische Studie, die auf die Schweiz bezogen ist. Wir haben die EKD-Studie, die auf evangelische Kirche bezogen ist. Und man kann daraus so viel Erkenntnis gewinnen, dass es eigentlich langt, zum Wissen, was haben wir jetzt zu tun. Ob da jetzt noch so viele neue Sachen zum Vorschein kommen, dass es sich der Aufwand lohnt, kann man auch ein Fragezeichen haben. Also vor allem dann, wenn das jetzt würde Ressourcen binden, wo dann vielleicht für Prävention oder für noch bessere Abläufintervention würden fehlen, dann hätte ich auch meine Fragezeichen, ob dann die Studie das ist, was jetzt am meisten nützt. Also das ist ja eigentlich das Ziel, dass man da schaut, dass möglichst nicht, also ja, möglichst nicht mehr weitere Vorfälle passieren. Oder? Ja.
Und sicher, aber es kann ja durchaus auch einen Nutzen haben, im Rückblick zu anerkennen, oder?
Genau, also für die, ja, das ist die andere Seite. Ja. Also, dass nicht weitere passieren und auch, dass man wirklich dem, also da her schaut, was die Betroffenen auch zu erzählen haben. Also, wenn das ein Hauptfokus ist von dieser Studie, dann finde ich das sehr wichtig. Vielleicht gibt es ja noch andere Formen für das, aber also das ist auch mal wichtig und nötig. Das würde ich auch sagen.
Jetzt in der medialen Berichterstattung wird ja sehr schnell, wenn es um Studien geht, auf Zahlen fokussiert, auf irgendwelche Hochrechnungen. Wie wichtig sind die Zahlen? Weil dort ist ja ein bisschen schwierig. Ich weiss nicht, ob es eine Untergrenze gibt, wo man kann sagen, wenn es drunter ist, ist gar nicht so schlimm. Wäre ja komisch. Oder ob man dann eben mit anderen Institutionen vergleicht, aus dem Bildungsbereich, aus dem Sportbereich und sagt, ja, im Vergleich zu den Sportvereinen oder vom Turnverband stehen wir gut da. Das wäre ja ein bisschen absurd. Also welche Rolle spielen dann Statistiken oder Zahlen für dich überhaupt?
Ja, für mich ist das schon ein bisschen schwierig, eben weil man gar nicht weiss, was soll man alles zählen. Weil, wie ich vorher gesagt habe, so die verschiedenen Schweregrade von Grenzverletzungen. Es ist schnell auch nach der katholischen Studie ist bei uns gefragt worden, ja, wie viele Fälle von Grenzverletzungen habt ihr denn? Und da muss ich zuerst mal sagen, ja, von was reden wir denn? Also im Alltag kommt das ganz häufig vor. Aber auch erst eigentlich, wenn man sensibilisiert wird, stellt man es überhaupt fest. Und in dem Sinn haben dann
Kirchen... Wäre eine hohe Zahl ja vielleicht sogar... Genau. Bei niederschwellig, also bei nicht schweren Fällen, wäre es ja vielleicht sogar gut, wenn die zunehmen.
Genau.
Das heisst, also, dass man genauer
anschaut. Das heisst nicht, dass quasi die Vorfälle zunehmen, aber dass man darauf achtet und irgendwie damit umgeht, dass das soll zunehmen. Genau. Und ja, eben vielleicht... Wir müssen sehr genau schauen, was sammelt man da. Und das ist mir jetzt auch bei der EKD-Studie, also ich muss zugeben, ich habe auch erst die Zusammenfassung gründlich gelesen, nicht die ganze Studie.
Wo ja
Studie,
umfangreich genug
wo
ist.
Schon auch schon ihre knapp 40 Seiten hat, genau, und sehr dicht, also sehr wertvoll schon auch. Aber dort ist ja einfach von sexualisierter Gewalt dreht und das ist auch ein sehr weiter Begriff. Und irgendwo wird dann noch differenziert, also doch, dass es sie unterscheidet Hands-off und Hands-on-Vorfälle und sagen dann schon, es gibt ja doch mehr als die Hälfte Hands-on, also das ist wirklich mit Körperkontakt, das sind dann schon schwerere, bis sicher auch sehr schwere Vorfälle. Aber ja, es ist auch nicht so ganz klar, was man dann da anschaut. Und da bin ich jetzt auch nicht so sicher, ja, was hilft das, wenn man das dann so ganz genau in Zahlen versucht zu erfassen.
Aber es müsste eine qualitative Studie sein für dich.
Das wäre sicher wünschenswert, ja.
Ja, diese Diskussion wird uns sicher noch begleiten, was diese Studie anbetrifft. Ich werde die Artikel aus dem Reformiert sicher verlinken, dass ihr die auch noch lesen könnt. Auch der Bericht von der Forumstudie, die Zusammenfassung, die tatsächlich aufschlussreich ist. Dir herzlichen Dank für den Besuch am Stammtisch. Und eure gute Zeit. Ciao miteinander.